Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Montag, der 27. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch wie jeden Werktag um 7.07 Uhr die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben, zusammengetragen.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte. Heute ist ein Feiertag, wie ich finde.
Ja, Manchester United kann feiern, Chelsea kann feiern. Die haben nämlich am letzten Spieltag der Premier League die Champions League erreicht.
Aber es gibt noch viel mehr Gründe heute zum Feiern. Nein, nicht weil Jan Ullrich heute vor 23 Jahren als erster Deutscher die Tour de France gewann, dazu später noch mehr. Auch nicht, weil heute vor 11 Jahren Zlatan Ibrahimovic vor 60.000 Fans beim FC Barcelona vorgestellt wurde. Der hat ja am Wochenende wieder einen rausgehauen. Ne? Er würde längst nicht zum alten Eisen gehören. Er macht sich gerade erst warm, Freunde. Also das sind nicht die Gründe zum Feiern, sondern...
Ja, wir feiern heute 50. Folge Stand jetzt. 50. Folge des ersten Sportpodcasts des Tages. Sind schon 50 Folgen. Wahnsinn, das ging richtig schnell, ne?
Naja. Also hab ich, was ist, wenn man überlegt, dass manche, die einen wöchentlichen Podcast machen, jetzt bei ihrer Jahresbilanz quasi wären, da sind wir schon innerhalb von, ja, nur 50 Folgen durch.
Ja, wir hauen das sehr schnell weg und zur 50. da haben wir heute auch große Namen in der Sendung zu bieten. Handballer Andi Schmid zum Beispiel, der ist im Interview mit dabei, spricht über die Rückkehr zur Normalität mit den Rhein-Neckar-Löwen. Außerdem ist der frisch gebackene Sieger des British Masters im Golf mit von der Partie. Renato Paratore spricht über seinen Titelgewinn in England.
Und dazu haben wir ein weltmeisterliches Geburtstagskind. Wir haben Gewinner und Verlierer natürlich auch dabei, vor allem des Wochenendes und einen sportlichen Jahrestag, der im Nachhinein, haben wir gerade schon anklingen lassen, für viel Wirbel sorgen sollte.
Aber bevor wir mit all dem starten zur Feier des Tages, Andreas, auch wenn es noch recht früh ist, machen wir ein kleines Pikolöchen auf, oder?
Ja, selbstverständlich, ja. Auf dein ganz Besonderes.
Ja, ebenso. Frei nach Curtis und Moore. Frei nach den Helden aus Die Zwei erheben wir unsere Gläschen zur Freud und Kurzweil unseres Bläschens.
Und nach einem Schluck geht's weiter.
Top-Thema.
Na, dann gucken wir doch mal zum Start zurück auf die DFB-Pokalauslosung der ersten Runde. Stand jetzt eine Nummer mit vielen Unbekannten.
Zuschauer, ja, nein, vielleicht, nur ein paar oder doch ganz viele, steht alles noch nicht fest. Auch nicht, in welchen Stadien das Ganze stattfindet. Wo können die nötigen Hygienekonzepte umgesetzt werden? Also auch das alles noch nicht spruchreif, steht alles nicht fest.
Ja, und auch steht nicht fest, wer überhaupt mitmischen darf. Denn zwischen dem 11. und 14. September soll es ja losgehen mit 32 Partien, das ist schon mal klar. Aber es sind nur 9 wirklich aktuell Stand jetzt komplett. Denn die Amateurfinals der Bundesländer werden ja erst am 22. August, am Tag der Amateure, ermittelt.
Übrigens das Ganze dann auch wieder live in der ARD, wie auch in den letzten Jahren.
Ja, das wird ganz toll. Amateurfußball mit Geisterkulisse live im Fernsehen.
Na ja, jetzt mal nicht so schwarz, ne? Stand jetzt steht ja da noch gar nichts fest. Vielleicht dürfen ja ein paar Zuschauer rein. Lass uns da mal alles ganz in Ruhe angehen, wenn es dann soweit ist. Noch haben wir ein bisschen Zeit bis dahin. Lass uns aber auch mal einen Blick auf die Partien werfen, die jetzt schon feststehen.
Nürnberg gegen Leipzig? Wien Wiesbaden gegen Heidenheim, Eintracht Braunschweig gegen Hertha, Dynamo Dresden gegen HSV, Duisburg gegen Dortmund, Würzburger Kickers gegen Hannover, Ingolstadt gegen Düsseldorf, KSC gegen Union Berlin, Magdeburg gegen Darmstadt. Okay, das klingt gar nicht mal so trostlos.
Nö, also das sind ein paar mehr oder weniger Knaller. Also für so eine erste Runde sind da schon ein paar gute Partien dabei, finde ich.
Ne? Also, was sind deine Lieblingspartie? Ich finde ja Dynamo Dresden gegen den HSV ganz sexy, aber auch Nürnberg gegen Leipzig.
Richtig, gerade wollte ich sagen. Also Nürnberg gegen Leipzig auf jeden Fall. Der Club, der es gerade so geschafft hat, RB Leipzig, natürlich ein Brett, ne? Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC. Es ist natürlich kein Derby, aber die sind nah beieinander. Das kann auch ganz schön sein. Dortmund muss nach Duisburg Mund abputzen, weitermachen. Aber Dynamo Dresden gegen den Hamburger Sportverein, das könnte für den HSV schon wieder einen Start in die neue Saison geben, wie sie ihn sich nicht wünschen.
Das ist Augenhöhe, das ist Drittliga-Fußball.
Allerdings, ja. Übrigens, Chronistenpflicht Dynamo Dresden, ne? Wir hatten ja auch in Stand jetzt berichtet von den Einsprüchen, die sie gegen den Abstieg sozusagen eingelegt haben und alles abgeschmettert worden. Ne? Also man prüft zwar jetzt noch, ob man vielleicht noch die zweite Liga Liga aufstockt, aber sie sind abgestiegen.
Stand jetzt ist es auf jeden Fall so. Nö, also auf jeden Fall kann man sagen, also die Spiele, die schon mal feststehen, gar nicht so schlecht. Die anderen warten noch, also Bayern zum Beispiel auf den Pokalsieger Mittelrhein. Da wissen wir dann erst am 22. August, wer dann zum Beispiel gegen die Bayern treffen wird. Alle anderen Fragen werden auch dann erst geklärt, wenn dann auch die Corona-Lage es erlaubt, zum Beispiel über die Geschichte mit den Zuschauern zu sprechen. Was aber schon feststeht, das Pokalfinale ist erstmals seit Menschengedenken nicht an einem Samstag.
Richtig, nämlich an einem Donnerstag und zwar am Himmelfahrtstag. Das ist der 13. Mai im nächsten Jahr im Berliner Olympiastadion. Das ist klar, die Verträge wurden da langfristig schon verlängert. Aber das ist natürlich, weil im nächsten Jahr diese ganzen Wettbewerbe alle press aufeinander sind. Und das Pokalfinale wird erstmals innerhalb des Ligabetriebs sein. Also nicht, nachdem die Liga bereits einen Meister hat, sondern es wird erst der Pokal vergeben, bevor man dann weiß, wer Meister ist. Also das gab es in der Form so noch nicht. Das liegt aber auch daran, dass der eigentliche Termin, der 1. Mai sozusagen, wäre, also der Samstag, der dafür vorgesehen worden ist. Aber die Sicherheitsbehörden haben da gesagt, lass uns mal da das lieber nicht da an einem 1. Mai machen. Gerade in Berlin ist das natürlich
schon Thema. Maikrawalle und Pokalfinale zusammen, das passt nicht so richtig in den Dienstplan der Polizei.
Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Und so ist das so, dass wir uns das erste Mal auf einen Feiertag einrichten. Wird für die Fußballfans ja dann vielleicht auch ein Feiertag. Und damit kann man Berlin natürlich auch an einem langen Wochenende besuchen. Ist für die Fußballfans auch nicht so schlecht.
Schauen wir mal, was da geht. Stand jetzt also mal was Neues und was durchaus Interessantes.
Stand jetzt aktuell.
Seit einer Woche sind die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen zurück im Training und sie bereiten sich auf die neue Saison vor.
In der Bundesliga geht es ab dem 1. Oktober wieder rund. Die Löwen müssen aber bereits am 22. September in Schuss sein, denn da steht das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde in der neuen European League an. Das Rückspiel ist dann eine Woche später.
Und bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun und über die anstehende Vorbereitung der Löwen, aber auch über die Corona-Pause, die Hoffnung auf den Restart, die Möglichkeiten vielleicht vor Zuschauern dann schon zu spielen, aber auch über ein Trainingslager, man höre und staune, der Löwen in Ischgl. Da hat unser Kollege Rolf Bernardi mit Löwenspielmacher Andi Schmidt, Geschäftsführerin Jennifer Kettemann und Teammanager Oliver Roggisch gesprochen. Ich habe deine Reaktion eben gesehen und gehört. Andreas Ischgl.
Bist du denn des Wahnsinns? Was machst du jetzt da?
Na, ich meine gut, also eines muss man sagen. Also Ischgl gibt natürlich, die Rahmenbedingungen sind natürlich da. Also man hat, wenn man so prominente Gäste hat, tun die da alles. Aber Ischgl ist jetzt, sagen wir mal, im Moment ein bisschen ein Pflaster, wo ich sage, das muss das sein.
Na, Olli Rogisch wird uns gleich erzählen, warum das doch safe ist. Übrigens, die sind doch alle immun da mittlerweile.
Ischgl?
Ichkel!
Meine Herren!
Andi Schmidt, der Regisseur der Rhein-Neckar-Löwen-Handballer. Am Montag seid ihr wieder in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Das war höchste Zeit.
Ja, war eine lange Zeit ohne Handball. Haben uns alle gefreut, dass wir wieder ein bisschen Normalität zurückbekommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch durch den Sport irgendwo auch ein Zeichen setzen, dass es weitergeht. Nicht alles so krass dramatisieren. Klar, es ist, wenn man Bilder gesehen hat und so, das ist alles übel. Und man hat gesehen, dass man als Menschheit sehr verwundbar ist. Deswegen ist es keine Selbstverständlichkeit, dass wir wieder unseren Sport, unseren Beruf ausüben dürfen. Aber jetzt sind wir froh, dass wir wieder zurück sind.
Seid ihr schon so richtig im Training mit Zweikämpfen auch in der Abwehr?
Ja, es ist schon ein normales Training. Also mit normalem Handball. Aber wir probieren jetzt natürlich die Belastung ein bisschen auch zu steuern. Es waren lange Monate jetzt ohne Handball und deswegen muss man auch den Körper wieder ein bisschen so reinkriegen.
Und ich muss kurz zitieren, wie du so persönlich durch diese, sagen wir mal, schlimmen Monate gekommen bist.
Klar. Ich habe das Privileg natürlich, dass ich nicht irgendwo an die Existenzprobleme falle. Aber es war natürlich vorhin schon. Ja, man hat natürlich die berufliche Zukunft schon ein bisschen ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Wann das wieder weitergeht. Man hat viel Zeit zu Hause verbracht, viel Zeit mit der Familie verbracht. Das ist das einzige Positive eigentlich daran, dass man sehr viel Zeit hatte mit der Familie und mit den Kindern. Aber jetzt sind wir schon wieder froh, dass wir zurück sind. Und hoffen, dass es so weitergeht, dass es jetzt bergauf geht und dass, wie gesagt, Normalität einkehrt.
Normalität, glaubst du, dass man den Handball jetzt ab Oktober dann irgendwie nochmal erkennen wird, oder?
Ja, 100%. Ich weiß nicht, warum man den Handball nicht erkennen sollte. Also, es wird, die Welt wird sich weiterdrehen und der Handball wird genau gleich gespielt wie vorher.
Was siehst du über den neuen Rhythmus, neue Spielzeiten, wie viele Spiele pro Woche, Zuschauerkonzept, seid ihr schon eingeweiht? Oder?
Ja, also wir sind, natürlich hören schon gewisse Informationen, aber mit dem Spielplan da machen wir uns sicherlich gefasst auf eine sehr enge Taktung, aber da sind wir bereit und ich glaube, wir freuen uns alle, dass wir wieder spielen dürfen. Von dem her ist keine Frage, ob man, wie viel man spielt, sondern wir wollen einfach spielen. Und bezüglich Zuschauerkonzepten, wir hoffen schon, dass wir natürlich mit gewisser Anzahl Zuschauer beginnen können. Das macht den Sport irgendwo auch aus. Und, aber ich habe volles Vertrauen in die Geschäftsführung und auch an die verantwortlichen Leute der SAP Arena und der Handball Bundesliga, dass die richtigen Entscheidungen treffen und dass man so klar oberste Priorität Sicherheit der Leute hat, aber auch, dass man ein bisschen mutig ist und auch ein bisschen vorangeht, dass man solche Konzepte umsetzt.
Wir sind hier im Trainingszentrum in Kronau. Die Stimmung scheint gut zu sein, was man so hört.
Ja, die Stimmung ist gut, dass wir wieder zurück sind und dass wir wieder das machen können, wofür wir auch Geld kriegen und wofür wir auch das Leben lang trainiert haben. Und deswegen freuen wir uns, dass wir mit Kollegen wieder trainieren können und unsere Leidenschaft ausüben können. Ich denke schon, dass wir eine gute Truppe haben und dass wir auch hungrig sind, jetzt wieder Handball zu spielen und auch erfolgreich Handball zu spielen. Aber in erster Linie ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, dass man nicht nur für seinen eigenen Verein spielt, sondern auch irgendwo durch für die ganze Sportart. Weil der Handball muss wieder ins Rampenlicht und da hat jeder Verein und jeder Spieler von jedem Verein auch eine gewisse Verantwortung. Es wird auch natürlich in einer gewissen Weise Wettbewerbsverzerrungen geben, also je nach Zuschaueranzahl in gewissen Bundesländern. Oder je nach Spielplan wird es natürlich Mannschaften härter treffen als die anderen, aber da muss man schon probieren, jetzt diese Solidarität, was man in den letzten Monaten auch gezeigt hat, gegenüber seinem eigenen Verein, auch gegenüber der Sportart zu zeigen.
Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen. Ich habe nur eine Frage. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Oktober die Eröffnung mit Zuschauern steigt?
Schwierig, da jetzt in der aktuellen Situation eine Prognose abzugeben, weil keiner so richtig die Glaskugel ja hat und selbst die Virologen sich nicht sicher sind, wie sich genau die Situation entwickelt. Aber fest steht, wir arbeiten dran. Unser Ziel ist es, mit Zuschauern zu starten. Aber es wird sehr schwer, dieses Ziel zu erreichen, weil das Veranstaltungsverbot in Baden-Württemberg ja noch besteht bis Ende Oktober. Wenn man aber die Zuschauer nachverfolgen kann, wenn man ein entsprechendes Hygienekonzept vorlegt, kann es sein, dass es erlaubt wird. Und diese Gespräche laufen jetzt gerade.
Sie haben eben auf der Pressekonferenz auch die Vorteile der SAP Arena erwähnt.
Ja, wir sind natürlich in der glücklichen Situation, dass wir eine sehr, sehr moderne Multifunktionsarena haben. Mit viel Platz, mit einer optimalen Belüftung, auch in den VIP-Bereichen eine optimale Belüftung. Und das sind alles Dinge, die jetzt im Moment getestet werden und die bei dieser Entscheidung natürlich da reinfließen.
Ab welcher Zuschauerzahl würde es sich denn in etwa rechnen?
Das kommt ganz auf die Hygienemaßnahmen an, die man dann umsetzen muss. Je nachdem, wie viel die kosten, dann kann ich eine Zuschauerzahl nennen. Dadurch, dass das noch jetzt noch nicht feststeht, ist es schwer, diese Zahl zu nennen. Aber ich sag mal, für 2000 Zuschauer wird es sich nicht lohnen, die SAP Arena aufzuschließen. Aber ja, das muss schon eine höhere Zahl sein.
Oliver Rogisch, im Moment ist die Pressekonferenz hier im Sportzentrum Gronau zu Ende gegangen. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Du hast ein Trainingslager angesprochen. Dabei ist das Stichwort Ischgl gefallen. Macht ihr wirklich ein Trainingslager in Ischgl?
Wir haben vor 3 Jahren angefangen, eine Kooperation aufzubauen mit Ischgl, hatten da ein hervorragendes Trainingslager und wie ich es gerade eben schon erwähnt habe, werden wir ein Hotel für uns komplett alleine haben. Also wo nur die Mannschaft ist, keine anderen Gäste. Das Hotel ist offiziell geschlossen, also nur wir sind da. Wir werden da 2 Trainingseinheiten in der Halle haben, wo wir auch nur für uns sind. Von daher sind wir komplett abgeschottet von der Außenwelt. Und ich habe da null Bauchschmerzen, dass da irgendwas Kritisches dabei sein soll. Dass Ischgl der Name natürlich momentan in aller Munde ist, ist mir vollkommen klar. Wir haben das auch gut abgewähnt. Und wenn wir nicht hundertprozentig sicher wären, dass wir da, was Corona angeht, sicher sind, dann hätten wir das Trainingslager sicherlich nicht gebraucht.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages liegt auf dem Rücken der Pferde. Sie ist und bleibt nämlich das Maß aller Dinge im Dressurreitsport, die 6-fach Olympiasiegerin Isabelle Wert. Die gewinnt und gewinnt und gewinnt, auch noch mit 51 und am Wochenende gleich 2-mal im österreichischen Achleiten. An gleicher Stelle hatte sie übrigens Anfang Juli auch schon mal gewonnen, und zwar 4-mal. Offenbar ist das ihr reiterisches Wohnzimmer, oder sagt man bei Reitern, das ist ihr Stall? Weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört.
Jedenfalls hat sie da was geschafft, was vor ihr noch niemand geschafft hat. Auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass die Wettbewerbe teilweise sogar an einem Tag stattgefunden haben. Aber sie kann's. Sie gewinnt und gewinnt und gewinnt. Der Flop des Tages kommt aus den USA. Da versucht die NBA, die Basketballer in den USA, gerade wieder den Spielbetrieb irgendwie zum Laufen zu bringen. Alle Teams sind in einer sogenannten Bubble isoliert. Ort des Geschehens ist Disney World Orlando. Lou Williams von den LA Clippers durfte mit einer Sondergenehmigung für eine Beerdigung diese Bubble verlassen, wird dann aber in einem Stripclub gesichtet. Er selbst sagt, es sei sein Lieblingsrestaurant in Atlanta, das wissen alle, man bräuchte nur mal seine Mitspieler zu fragen, aber sie sollen sich alle jetzt mal beruhigen, das wüsste man, müsste man, keine Sorge, aber dennoch ermittelt die NBA, und zwar völlig zu Recht. Mittlerweile ist er wieder zurück in Disney World in Orlando, 4 Tage Isolation hat er hinter sich, der Corona-Test, das Ergebnis steht jetzt noch aus.
Stripclub, da fielen alle Höhlen, nur der Mundschutz, der blieb doch an.
Stimmt allerdings, ja. Also es gibt ein Foto und er ist mit Mundschutz zu sehen.
Siehst du?
Ja? Also kann man ja, die Corona überträgt sich ja auch nur, nein, ist ja, okay.
Lassen wir das.
Denken wir nicht weiter drüber nach.
Geburtstagskind des Tages.
Heute wäre der Ehrentag eines der Weltmeister von 1954 gewesen, allerdings eines der Weltmeister, der vielleicht nicht unbedingt als erstes einem einfällt, wenn man an das Wunder von Bern denkt, obwohl er dabei eine durchaus tragende Rolle gespielt hat.
Trotzdem, wenn Sie seinen Namen hören, denken viele dann bestimmt erstmal an die Bücher, an Winnetou, an Old Shatterhand. Wir gratulieren heute Karl May, aber eben dem anderen.
dem Fußballer nämlich, der wird auch mit I und nicht mit Y geschrieben. Er bestritt 21 Länderspiele und lernte das Kicken in seiner Geburtsstadt Fürth. Er war ein stiller, zurückhaltender, aber auch geradliniger Typ und das im Leben, aber eben auch auf dem Feld. Als Mittelfeldspieler half er zum Beispiel beim Aufstieg zurück in die Oberliga Süd seinem Verein, der Spielvereinigung Fürth, und mit der gewann er 1950 dann sogar die süddeutsche Meisterschaft.
Später kickte er dann noch beim FC Bayern München, bei den Young Fellows Zürich und dem FC Dornbirn in der Schweiz und in Österreich. Highlight seines Wirkens war aber das WM-Finale 1954. Dort verdammte er Ungarns bis dato, bis zur Tormaschine Sandor Kocsis zur Wirkungslosigkeit.
11-mal hatte Kocsis bis zum Endspiel getroffen. Gegen Deutschland blieb er dann aber torlos im Finale, dank Karl Mays Manndeckung. Und damit war Mai absoluter Garant für das Wunder von Bern. Und dem gratulieren wir heute posthum zum Geburtstag.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 23 Jahren kam ein junger Deutscher mit seinem Fahrrad in Paris an. Das wäre noch keine Geschichte wert, aber es ist eine ganz besondere, wie wir finden, auch im Nachklang. Umjubelt und gefeiert als erster deutscher Sieger der Tour de France.
Jan Ullrich bei der Tour de France 1997, da war er vom Helfer zum Chef in seinem Team geworden. Er war zur Stelle gewesen, als der eigentliche Kapitän seines Teams Telekom, Titelverteidiger Bjarne Riis, nämlich in den Bergen geschwächelt hatte.
Ullrich war 1996 hinter Riis noch Zweiter gewesen. Ein Jahr später war er auf der 10. Etappe die Pyrenäen hoch nach Andorra. Das war seine Stunde. Ulle trat an, keiner konnte ihm folgen. Ullrich raste allen davon und ins gelbe Trikot.
Und seine Führung, die baute er dann im Zeitfahren noch aus und verteidigte sie unter der Anfeuerung seines Teams. Stichwort quäl dich, du Sau, bis nach Paris. Jan Ullrich am 27. Juli 1997. Auf den Champs-Élysées, ein Held, ein neues deutsches Sportidol, aber er wurde dann später zur tragischen Figur.
Denn wir haben hier auch bei Stand jetzt schon drüber berichtet, aufgrund der Erkenntnisse aus den Fuentes-Enthüllungen 10 Jahre später, ja, müssen diese zunächst großen Tage der deutschen Sportgeschichte rund um Jan Ullrich und um natürlich die Geschehnisse bei der Tour de France mittlerweile in einem ganz anderen Licht betrachtet werden.
Stand jetzt. Aktuell.
Die European Tour ist nach dem kleinen Aufgalopp in Österreich nun endgültig zurück. Der UK Swing, der startete mit dem British Masters im Close House Golf Club im englischen Nordwesten am letzten Wochenende.
Ja, und das Wetter dort war auf der Schlussrunde, naja, wie will man sagen, so ein bisschen landestypisch, ne? Also typisch britisch. Windig, regnerisch, nicht sonderlich schön, aber nichts, wovon sich Renato Paratore aufhalten lassen würde.
Der Italiener war mit einem Schlag Vorsprung in die Schlussrunde gegangen und diesen Vorsprung, den baute er dann auf den 18 Löchern auf 3 Schläge aus. Er siegte vor dem Dänen Rasmus Højgaard. Und mit dem hatte er noch ein bisschen was auszufechten gehabt. Gegen den hatte Paratore nämlich zu Saisonbeginn auf Mauritius noch im Stechen den Kürzeren gezogen.
Diesmal hatte er aber die Nase vorn. Es war sein 2. Sieg auf der European Tour nach fast 3 Jahren Siegpause. Und es war ein besonderer Sieg nach der langen Corona-Pause und ein Sieg, an dessen Ende seine Mitspieler insgesamt beim Gang am 18. Grün dann Spalier standen und, und das finde ich besonders schön, seine Mutti per Videocall zugeschaltet war.
Besondere Momente, über die er im Siegerinterview mit den Kollegen der European Tour sprach.
Many congratulations, your second European Tour title and the winner of this year's Betfred British Masters. Tell us what you're feeling.
Well, the feeling now is amazing, really. I played really solid all the week, but was not easy. Continuing the lead during the last 2 rounds because also today was really windy and I'm really happy.
You had very tough conditions. It would have felt like a very strange, a very long week, but coming down 18, big smiles, even seeing your mother on an iPad on the green and all the guys giving you a guard of honor must have made it very special.
Yeah, well, on 18, I didn't expect to see all my friends here. Was really special, and also my mom. I didn't expect a lot, and it was really cool.
Obviously, conditions very different today. Much more wind. It looked like a lot of the players, especially on your front line, were having a hard time. Tell us how difficult that was, and how aware were you of the leaderboard and where other players were?
Sì, oggi era veramente difficile. C'era tantissimo vento, però sono rimasto concentrato, aggressivo. anche se non ho fatto uno score bassissimo, però per la giornata che era oggi comunque era molto basso, anche le ultime buche sono andate benissimo, sono contento.
Grazie mille. Okay. Und zur italienischen Antwort auf die letzte Frage kriegt ihr jetzt noch schnell die Übersetzung. Heute war sehr viel Wind, sagt Renato Paratore. Er ist aber konzentriert und aggressiv geblieben. Und auch wenn am Ende kein niedriger Score rausgekommen ist für den heutigen Tag und die Bedingung, war er niedrig genug und er ist am Ende sehr zufrieden gewesen. Und noch mehr zur European Tour, aber auch zur PGA Tour hört ihr dann später noch hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Wir sind ehrlich, jetzt wird's eher dünn in der Welt des Sports. Es spielen nämlich die Fußballligen in China, den USA, Dänemark und auch die zweite Liga in England spielt noch. Aber auch die Baseballer der MLB sind wieder im Einsatz. Und tolle Nachrichten dazu übrigens aus deutscher Sicht. Es gab am Wochenende den traumhaften Saisonauftakt für Max Kepler beim 10:5 der Minnesota Twins über die Chicago White Sox. Da gelangen dem Deutschen bei seinen ersten beiden Gelegenheiten jeweils Home Runs, also zwei Home Runs zum Start.
Absolut, gab's so in der Geschichte sowieso des Baseballs, was den Deutschen angeht, sowieso noch nie. Und Max Kepler ist ein unfassbarer Sportler und der schreibt auch so ein bisschen deutsche Sportgeschichte, kriegt nur leider keiner mit. Deswegen ist es ganz schön, wenn wir das hier sagen. Und wenn wir schon dabei sind, der Vollständigkeit halber, wir berichteten ja darüber, dass die Toronto Blue Jays nicht zu Hause spielen dürfen. Das Corona-Quartier sozusagen musste gefunden werden, weil die kanadische Regierung gesagt hat, nein, das ist uns alles viel zu gefährlich. Also, sie spielen ihre Heimspiele jetzt in Buffalo im US-Bundesstaat New York. Und für dich, Malte, bringt der Sporttag vor allem ja noch eine ganze Menge Arbeit. Du hast gleich einen ganzen Sack voll, also ein paar aktuelle Podcast-Produktionen noch am Start, oder?
Ganz genau. Unsere Hörer können sich noch auf ein paar aktuelle Sendungen bei uns auf meinsportpodcast.de freuen. Gleich nach unserer Aufnahme hier geht's in die Vorbereitung auf Nur Golf. Da arbeiten wir dann das gesamte Golfwochenende nochmal auf. Habe ich euch eben ja schon drauf hingeteased. Und dann, apropos Tease, vertrete ich ja auch noch den Kollegen Andreas Thies bei Schräglage. Da analysiere ich dann mit den Kollegen von motorsporttotal.com das Motorradwochenende in Jerez. Und dann lege ich noch letzte Hand an die morgige Folge von Das Flair der Ringe, unserem Olympia-Podcast. Dort geht's im Rahmen unserer sozusagen olympischen Ersatzbefriedigung morgen um einen martialischen Olympic Moment, das Wasserball-Blutspiel von 1956.
Ui, das klingt heftig und interessant. Also unbedingt reinhören ins Flair der Ringe werktags im eigentlichen Zeitraum der Olympischen Spiele hier auf meinsportpodcast.de. Malte, sag nochmal, wo war dieses Motorradwochenende?
In Jerez.
Ach, ich höre das so gerne. Ja. Das wirkt so, hört sich ja ein bisschen, wie soll ich sagen, animalisch an.
Ja. Wirst du ganz wuschig zur 50. Folge. Du hast auch ein bisschen viel Sekt eben, glaube ich, getrunken.
Ich nehme gleich noch einen Schluck.
Na, aber auf jeden Fall.
Man muss ja Feste feiern.
Denn das war's jetzt auch mit Stand jetzt. Wir können gleich uns noch dem Rest der Flasche widmen hier. Wir haben euch hoffentlich, bevor wir uns mit der Flasche beschäftigen, wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht, damit ihr genug Argumentationsfutter habt, um für den verbalen sportlichen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine dann gerüstet zu sein. Kaffeemaschine, nicht Sektflasche.
Ja, ja, 7.07 Uhr und leicht einsitzen. Guter Start in die neue Woche. Einige von euch haben Ferien, die anderen arbeiten fleißig weiter. Euch allen einen tollen Tag. Und wenn ihr einen Moment Zeit findet und es vielleicht nicht schon längst getan habt, dann abonniert uns gerne beim Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Da könnt ihr uns auch gerne dann bewerten, ein paar Sterne geben. Und wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch sehr gerne. Wir sind Stand jetzt offen für eure Gedanken. Mehr Podcasts aus der Welt des Sports. Wir haben es angesprochen. Natürlich wie immer bei meinsportpodcast.de.
Da gibt's ja alles aus allen Sportarten für euch auf die Ohren. Stand jetzt natürlich im ganz Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse und bis morgen zum nächsten Versuch hier um 7.07 Uhr euch richtig schön sportlich in den Tag zu bringen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Trinken wir morgen wieder Sekt?
Na, ich glaube morgen nicht.
Morgen wieder Kaffee?
Morgen muss es dann wohl wieder das Käffchen sein, aber zur 100.
Da gibt's oh ja, zwei das ist ja auch schon bald.
Ja,
ja, genau, das ist ja. Gut, also bis morgen. Sehr schön.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf
meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.